Wie würdest du es finden, wenn du viel Geld für einen Whisky auf den Tisch legst, ihn dann auch öffnest und dich darauf freust und dann merkst, der hat einen Geruch, der dir überhaupt nicht gefällt. Also irgendwas stört dich daran. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er eine Vanillenote hat, du aber lieber Schokolade möchtest. Ich meine, das sind persönliche Vorlieben. Nein, ich meine solche Noten, die wirklich für die Mehrheit an Whisky-Trinkern unangenehm ist, zum Beispiel faule Eier, Gummi oder auch fleischige Aromen. Ein Element, das für solche Gerüche sorgen kann, das ist Schwefel. In dieser Episode zeige ich dir daher, wie Schwefelverbindungen in deinem Whisky gelangen und wie du sie erkennst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Bevor wir jetzt gleich mit der Episode loslegen, möchte ich dir noch kurz von dem Whisky erzählen, der hier gerade neben mir steht. Und zwar ist es der Kilhome & Senik. Das ist ein Single Malt, der sowohl in Ex-Bourbon als auch Ex-Sherry-Fässern reifte und, ja, ich muss sagen, so wirklich so ein richtig schönes, rauchiges Bouquet hat. Und den verlosen wir in dieser Episode. Und um daran teilzunehmen, brauchst du eigentlich nur zwei Dinge. Zum einen musst du mindestens 18 Jahre sein und zum anderen musst du uns eine E-Mail schreiben. Und in der teilst du uns einfach mit, was dir am Alpha Spirits Whisky Podcast gefällt oder was wir besser machen können. Also mit dieser kurzen Feedback-E-Mail nimmst du dann automatisch an der Verlosung teil. Und den Gewinner dieses Kilhoman Single Malts, den ziehen wir dann am 12. Mai. Also einfach eine E-Mail an info@alphaspirits.com schreiben oder einfach das Kontaktformular auf alphaspirits.com nehmen. Ist beides okay. Und ich muss sagen, beim Kilhoman ist mir eine Schwefelnote noch nicht aufgefallen. Also zumindest nicht auf einem Level, wo ich sagen würde, das ist ein Fehler. Anders muss ich aber sagen, war das da 2014. Da hatte ich so einen Scotch Single Malt aus der Speyside vor mir, der hat im Glas so hin und her geschwenkt. Und 20 Jahre Fasslagerung, die haben einfach auch für eine entsprechend dunkle Farbe bei dem Tropfen gesorgt. Und soweit ich mich erinnern konnte, ging die damals so ein bisschen so in Richtung Terrakotta. Also hat so einen leicht rötlich-braunen Einschlag gehabt. Also es war wirklich so eine schöne Farbe, die hat echt Spaß gemacht, so anzuschauen, im Glas zu schwenken. Wobei ich sagen muss, die Farbe war allerdings damals nicht der entscheidende Punkt. Die war zwar schön anzusehen, aber nichts, was mir jetzt Jahre später noch im Gedächtnis geblieben wäre, wo ich sagen würde, das war so ein Highlight oder so was ganz Besonderes, was ich mir irgendwie ins Hirn gebrannt hätte. Was aber wirklich lange im Gedächtnis blieb, war sein Bouquet. Das hat sich wirklich in meinem Kopf festgesetzt. Also die Aromen, die dieser Whisky freisetzte, die waren fruchtig, komplex und mit so einer gewissen Streichholznote. Und die kann ich heute noch riechen. Also ein ganz klassisches Schwefelaroma war das. Und in diesem Fall war es jedoch so deutlich, dass ich es nicht mehr als Nuance beschreiben würde, sondern wirklich als dominantes Merkmal. Also quasi ein Fehler, der das Bouquet definiert. Und ich kannte zwar bis dahin schon Schwefelverbindungen und deren Aromen im Whisky, aber ich muss sagen, nie so intensiv. Also das waren damals schon, klar, Fehlnoten und Off-Flavors tauchen gelegentlich auf, aber meistens nur dezent. Also es waren vielmehr einzelne Aromen in einem Potpourri anderer Verbindungen. So treten Schwefelaromen normalerweise auf. Und damit du bei deinem nächsten Glas Whisky diese Schwefelverbindungen auch erkennst und zuordnen kannst, möchte ich dir im Folgenden mal mögliche Ursachen hierfür zeigen. Und das Wichtigste vorweg, in deinem Whisky liegt kein reiner Schwefel vor. Also auch nicht gelöst in der Flüssigkeit. Von Schwefel im Whisky reden wir nur, da wir häufig zu bequem sind, fachlich korrekte Begriffe zu verwenden. Das ist ähnlich wie bei Phenolen im Bereich rauchiger Whisky. Also die Verbindung Phenol spielt dort kaum eine Rolle, wohl aber verwandte Moleküle davon. Ja, und trotzdem liest man im Netz oder in der Literatur häufig nur Phenol. Also zu rauchigen Whiskys und wie das rauchige Aroma entsteht, steht dann häufig nur, ja, das basiert auf Phenol oder Phenolen. Allerdings ist das nicht nur falsch, sondern, ja, wenn das wahr wäre, sogar extrem gesundheitsschädlich. Aber zu dem Punkt, zu den Phenolen und rauchigen und torfigen Whiskys, kommen wir noch im zweiten Teil dieser Episode. Aber ja, ich muss sagen, ähnlich wie jetzt dieses Phenol-Dilemma, ist es auch beim Schwefel. Also in seiner Reinform findest du ihn definitiv nicht im Whisky. Ich meine, das wäre auch recht ungünstig. Der verursacht Hautreizungen. Also vielmehr sind es Moleküle und chemische Verbindungen, die Schwefel enthalten. Und es gibt drei davon, die haben wirklich so die größte Bedeutung, wenn es um das Bouquet eines Whiskys geht. Das ist Schwefelwasserstoff, Dimethyltrisulfid und Schwefeldioxid. Und Schwefelwasserstoff ist ein äußerst kleines Molekül und dadurch lässt es sich schon in relativ geringen Mengen gut erkennen. Wobei, gut ist hier relativ, denn dieses Zeug stinkt derart ekelhaft, dass selbst ein Laie hier eine Fehlnote erkennt. Also Schwefelwasserstoff erinnert uns an den Geruch faulender Eier. Das ist ein Gestank, den wirklich niemand in seinem Malt Whisky finden möchte. Und weitaus häufiger kommt die Verbindung Dimethyltrisulfid. Wir kürzen das so ab mit DMTS. Die kommt deutlich häufiger im Whisky vor. Und dieses Molekül hat meist seine Finger im Spiel, wenn du typische Schwefelaromen in deinem Whisky entdeckst. Also wenn jemand von typischen Schwefelaromen in seinem Whisky spricht, dann meint er meistens DMTS. Und das sind dann Noten wie verbrannte Streichhölzer, Gummi, Fleischbrühe, altes Gemüse, einfach solche Sachen. Und eine ebenfalls häufige Schwefelverbindung bei der Herstellung von Whisky ist Schwefeldioxid. Wobei man natürlich sagen muss, das findest du jetzt in kaum nennenswerte Menge in deinem Whisky. Stattdessen spielt es aber bei manchen Herstellungsprozessen eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel beim Ausschwefeln der Fässer oder der Torfrauchtrocknung und so weiter. Aber auch wenn du dieses Schwefeldioxid jetzt nicht direkt im Whisky hast, kann diese Verbindung trotzdem zur Bildung anderer Stoffe führen, wie zum Beispiel DMTS. Also Whisky wird immer Schwefelverbindungen enthalten. Du solltest dir daher jetzt nicht unbedingt die Frage stellen, ob dein Whisky Schwefel enthält, sondern einfach präzise, ob du ihn erkennst. Denn manchmal ist seine Konzentration so gering, dass er den Geruchsschwellenwert nicht übersteigt. Das heißt, du wirst die Aromen, die er verursacht, also nicht wahrnehmen. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Whisky-Verkoster gar nicht weiß, dass dieses oder jenes Aroma auf einer Schwefelverbindung basiert. Fakt ist allerdings, dass Malt Whisky immer Schwefelverbindungen enthalten wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil bereits sein Rohstoff damit bestückt ist. Ich meine, schau dir mal die Gerstenkörner an, also den Rohstoff eines Single Malt Whiskys. Gerstenkörner sind Teil eines Lebewesens, einer Pflanze. Und dadurch enthalten sie automatisch zahlreiche Aminosäuren, wie zum Beispiel Methionin und Cystein. Und diese beiden Moleküle, die enthalten bereits von Natur aus das Element Schwefel. Und je nachdem, wie die Hefe und andere Mikroorganismen diese während der Fermentation verarbeiten, entsteht dann auch die ein oder andere Schwefelverbindung und auch das ein oder andere Aroma, das du dann entdeckst. Und ja, manche sind nicht zu erkennen, aber manche dann dafür ekelhaft stinkend. Lass mich dir an der Stelle mal eine Frage stellen. Hast du schon mal von Hordenin gehört? Die meisten Whisky-Fans, die du fragen wirst, haben das vermutlich nicht. Hordenin ist nämlich eine chemische Verbindung innerhalb der Gerste. Und mit dieser hält sich nämlich die Pflanze Konkurrenten vom Leib. Das ist quasi so eine Art chemische Selbstverteidigung. Für den Whisky-Genuss spielt das hingegen keine Rolle. Gut, du kannst dich jetzt natürlich fragen, warum erzählt es mir dann? Aber auch wenn Hordenin, also wenn du Hordenin weder schmeckst noch riechst, hat Hordenin eine andere wichtige Eigenschaft. Und zwar, es liebt Stickoxide. Also genau die Stickoxide, die entstehen, wenn Brennereien oder Großmelzereien ihr Torf verbrennen und dabei dicke Rauchschwaden über das Gerstenmalz hinwegfegen. Trifft nämlich das Stickoxid des Rauches mit dem Hordenin der Gerste zusammen, dann bilden die beiden zusammen Nitrosamine, kurz NDMA. Ja, könnte uns bei einem Whisky-Tasting eigentlich wurscht sein, denn NDMA nehmen wir weder mit unserer Nase noch mit unserem Mund wahr. Das Problem ist allerdings, dass Nitrosamine wie NDMA krebserregend sind. Und aus diesem Grund versucht jede Destillerie und jede Melzerei ganz großen Abstand zu diesen Dingern zu bekommen. Und es gelingt ihnen mit Hilfe von Schwefelbriketts oder Anthrazitkohle. Also die verbrennen sie dann zusammen mit dem Torf und leiten die entstehenden Gase in den Torfrauch hinein. Und die das Schwefeldioxid aus Briketts oder Kohle schnappt sich dann die Stickoxide des Rauchs und alles bleibt cool. also gesundheitliche Konsequenzen hast du daher nicht zu befürchten. Denn jenes Schwefeldioxid, das nun jedoch am Gerstenmalz haften kann, macht sich aber eventuell in Form von Fehlnoten dann in deinem Whisky bemerkbar. Ja, dann stellt sich aber die Frage, wie kriegen dann aber Brennereien wie zum Beispiel Mortlach oder Craganmore einen Whisky hin, der harmonisch und komplex ist? Also ein Single Malt, der dabei nicht völlig durchsetzt ist mit Fehlnoten. Und ich muss sagen, ich habe bewusst an dieser Stelle diese beiden Brennereien rausgesucht, denn gerade bei diesen beiden fördern die Herstellungsschritte wie Fermentation oder Destillation gerade diese Aromen. Die Antwort darauf, die liegt ganz einfach in deren Umgang mit Holzfässern. Weil ich meine, Holzfässer sorgen ja nicht nur für 60-70% der Aromen in einem Whisky, sondern sie sorgen auch für den Abbau verschiedener Stoffe. Vor allem die Aktivkohleschicht, also die entsteht ja, wenn die Fässer ausgebrannt werden durch das Toasting und Charring, entsteht ja da auf der Innenseite eine Aktivkohleschicht und die hilft, Schwefelverbindungen abzubauen. Also aus unliebsamen Molekülen werden dann ganz harmlose Stoffe. Und das funktioniert aber nur, wenn die Destillerien ihren Whisky einige, ja, oder sogar schon viele Jahre im Fass reifen lassen. Das funktioniert aber nicht, ja, wenn der Whisky vor seinem 10. Geburtstag schon als No-Age-Statement einfach in die Händlerregale geschmissen wird. Erinnerst du dich, dass wir bisher mehrmals kurz über Torf gesprochen haben? Also dieses, ja, quasi Stückchen Erde, das viele Malt Whiskys so rauchig schmecken lässt? Wir haben es jetzt gerade an der einen oder anderen Stelle erwähnt in Bezug auf Schwefelverbindungen. Und am Anfang sind wir kurz darauf eingegangen, dass viele Whisky-Trinker genau wie, ja, wie sie von Schwefel im Whisky sprechen, häufig auch von Phenol im Whisky sprechen. Also zwei Ungenauigkeiten, bei denen wir wirklich froh sein müssen, dass sie so nicht zutreffen. Denn während tatsächlich reiner Schwefel und reines Phenol in entsprechender Menge im Whisky, ja, dann würden wir schon allein aus gesundheitlichen Gründen wirklich einen ganz, ganz großen Bogen um diese Spirituose machen. Und genauso wie bei den Schwefelverbindungen möchte ich dir auch noch mal ein paar Einblicke in, ja, die chemischen Verbindungen geben, die manchen Whiskys so ein unglaublich geniales, rauchiges Aroma verleihen. Und ich muss zugeben, ich liebe rauchige Whiskys. Also ich mag es einfach, wenn das Bouquet an Torfaromen so förmlich aus dem Glas drückt und deine Nase bedeckt. Es gibt aber Momente, in denen dieser Whisky-Stil wirklich fehl am Platz ist. Und das ist zu Beginn eines Whisky-Tastings. Ich meine, vielleicht kennst du die Situation. Der Referent beginnt seine Veranstaltung mit einem Highlight. Als guter Referent will er seine Gäste motivieren und begeistern. Und ja, für dieses Vorhaben eignet sich ja auch ein torfiger Whisky auch ungemein. Aber der Tropfen killt halt einfach das Bouquet der meisten nachfolgenden Destillate. Wenn du jetzt also planst, mehrere Single Malts hintereinander zu verkosten, dann beginn nicht mit der Rauchbombe. Weil dessen Bouquet besteht selbst bei geringer Fasslagerung aus derart vielen Aromen, dass nachfolgende Whiskys einfach Schwierigkeiten haben, an deine Sinneszellen zu gelangen. Baust du jetzt also nicht gerade ein Tasting auf, bei dem es ausschließlich um rauchige, torfige Malts geht, dann setzt dieses Genre an Whiskys eher zum Schluss. Und ein Punkt, den dabei auch viele Whisky-Fans verwechseln, ist der Unterschied zwischen torfig und rauchig. Die Begriffe, ja, du musst es mal beobachten, wenn sich Whisky-Fans unterhalten, und ja, ich nehme mich da nicht aus, also ich bin da genauso. Wir verwenden die Begriffe häufig synonym. Also wir verwenden sie so wie die Begriffe Vetter zu Cousin oder Geige zu Violine. Und klar, in vielen Fällen trifft das auch zu, aber eben nicht in allen. Und ja, wir behandeln sie nur dauerhaft einfach als Synonyme. Aber per Definition sind halt aber zwei Begriffe Synonyme, wenn sie unter allen Umständen dieselbe Bedeutung haben. Bei torfig und rauchig ist das aber nicht der Fall. Also du kannst die beiden nicht beliebig durch den anderen Begriff ersetzen. Lass mich dir das mal ein Beispiel zeigen, was ich meine. Der Lefroy 10 Jahre, das ist so der Inbegriff eines torfigen Single Malts. Und die Destillerie bzw. die Mälzerei, die räuchert das Malz für diesen Tropfen mit Massen an Rauchschwaden, die sich durch Verbrennen von Torfbeinen hält. Und nimmst du jetzt aber einen Single Malt, dessen Malz nicht mit Torf in Berührung kam. Kannst du in diesem unter Umständen dennoch Raucharomen entdecken? Und zwar wie? Durch das Fass. Also während der Fasslagerung findet unter anderem nämlich ein Abbau des Holzmoleküls Lignin statt und dessen Abbauprodukte wie Guaiacol oder Eugenol besitzen ebenfalls eine rauchige Note. Gelang diese also in deinen Single Malt, ja, dann kann dieser durchaus ein rauchiges Bouquet erhalten, ohne je mit Torf in Berührung gekommen zu sein. Also du kannst es dir ganz einfach so merken. Torfige Whiskys sind immer rauchig. Rauchige Whiskys sind aber nicht immer torfig. Ja, aber ich muss wirklich sagen, torfige Whiskys sind schon wirklich was Feines. Also allein schon aufgrund deren Bouquet, aber auch durch diesen kleinen historischen Zusatz, den sie jedem Whisky verleihen. Weil ich wette, du hältst einen 20-jährigen Whisky für ein altehrwürdiges Getränk. Üblicherweise macht das jeder Whisky-Fan, mich eingeschlossen. Aber dieses Alter ist wirklich gar nichts im Vergleich zum Alter des Torfes, was ja letzten Endes auch eine Zutat verschiedener Whiskys ist. Denn du musst mir auf der Zunge zergehen lassen, wie alt so mancher Torf ist. Vor allen Dingen der bei der Whisky, bei der Herstellung von Scotch Whisky. Der ist nämlich über 6000 Jahre alt. Denn zu jener Zeit bildeten sich an verschiedenen Orten Schottlands Moore. Und dabei wuchsen Pflanzen unter einer Bodenbeschaffenheit, die sie nicht zersetzte, sobald sie abstarben. Also ich erzähle dir vielleicht nichts Neues, wenn ich sage, dass organisches Material wie Pflanzen oder Tiere in der Natur verwesen, kurz nachdem sie verstorben sind. Klar, das ist ein biologischer Prozess, über den wir uns eigentlich nicht unterhalten müssen, weil er jedem klar ist. Irgendwann ist dann nichts mehr von ihnen übrig. Bei Torf ist das aber anders. Also in manchen Gebieten der nördlichen Hemisphäre, wie eben Schottland, starben zahlreiche Pflanzen, wurden aber nicht zersetzt. Und Moore ermöglichen dort dann, dass Pflanzenreste unter Luftabschluss und unter hohem Druck über Jahrhunderte zu Torf gepresst wurden. Und jetzt kommt das Interessante für dich als Whisky-Fan. Im Großteil der Erde entstand Torf aus Moos. Und je nach Gebiet kommen darin aber auch Heidekraut, Myrte oder Kiefer vor. Also Pflanzen, die du alle in Schottland findest. Und eine Besonderheit von Küstenmooren, also wie zum Beispiel die du auf Islay in großer Anzahl findest. Gut, natürlich auch in anderen Gebieten Schottlands in der Nähe zum Meer, aber vor allem auf Islay. Bei diesen Küstenmooren kann es zu einem gelegentlich höheren Anteil an Algenmaterial im Torf kommen. Verwendet jetzt also eine Brennerei auf Islay Torf aus anderen Regionen Schottlands, bekommt deren Whisky andere Aromen, als wenn sie sich beim lokalen Torfmoor bedient hätten. Ich meine, nimm zum Beispiel mal den Octomore von Pruglady. Dessen Gehalt an rauchigen Molekülen, das er am Malz hatte, war so hoch, dass es nur wenige Melzereien gab, die das hinbekamen. Also es gab nur wenige Melzereien, die dem Gerstenkorn bzw. dem Malzkorn so dermaßen viele Rauchmoleküle auf die Oberfläche kleben konnten, dass Pruglady, also die Destillerie hinter Octomore, ein Problem hatte. Denn die haben natürlich damals, als sie den Octomore herstellen wollten, als sie das Malz für den Octomore produzieren lassen wollten, haben sie natürlich auch zuerst bei der auf Islay gelegenen Port Ellen Melzerei nachgefragt. Die mussten aber passen, die haben es nicht hingekriegt. Den Job, also das Torfen und Melzen, hat dann eine Melzerei vom schottischen Festland für Pruglady übernommen. Also nur jetzt speziell für den Octomore. Und das natürlich mit allen aromatischen Konsequenzen. Also das will ich jetzt gar nicht werten. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Es bekommt halt nur einen anderen aromatischen Stil. Und wenn, klar, ich meine, wenn keine Melzerei in der Nähe diesen Kundenwunsch umsetzen kann, warum dann nicht in der Ferne suchen? Und das hat dann Pruglady mit dem Octomore auch getan. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum es überhaupt aromatische Unterschiede gibt. Ich meine, sie verwenden ja alle nur Torf und das sind doch immer nur unverweste Pflanzen. Ja, das stimmt. Aber je nach Region, Islay, Speyside und so weiter, wachsen dort unterschiedliche Pflanzen. Und da jede von diesen charakteristische Eigenschaften hat, kommen diese auch in den Torf. Lass es mich dir mal an einem Beispiel verdeutlichen. Das Torf in der St. Fergus-Region im Osten Schottlands hat mehr holzige Anteile aufgrund von nicht verwesten Bäumen. Ja, und das etwas westlichere Turmentulmoor hat hingegen einen geringeren Holzanteil, dafür aber mehr Moose. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Torf aus St. Fergus besitzt mehr Guaiacol. Der Grund? Das ist ein Abbauprodukt von Lignin, hatten wir am Anfang der Episode ja schon mal angesprochen. Und Lignin ist das wichtigste Holzmolekül. Und im Torf von Turmentol fand man hingegen weniger Guaiacol, dafür aber mehr Kohlenhydrate. Also ein Hinweis auf den großen Moosbestandteil. Und solche charakteristischen Eigenschaften des Torfes und damit der jeweiligen Whiskys, das findest du bei allen torfigen Single Malts. Nur zum Beispiel auch zwischen Orkney und Islay. Orkney-Torf aus dem Hopster Hill besitzt zum Beispiel mehr Heidekräuter als die Moore auf Islay. Was ist die Folge? Ein Fingerabdruck der Region in deinem Single Malt. Also quasi Terroir. Und das Interesse an diesem Whisky-Stil, also an diesem torfigen, rauchigen, den teilen Tausende von Single Malt-Fans. Und das ist der Whisky-Industrie auch bewusst. Und aus diesem Grund liefern sie uns ja jährlich Dutzende neue Produkte. Und viele davon sind auch absolute Gaumenfreuden. Um das Jahr 2010 herum haben dann aber einige Brennereien die Superlative im Torfbereich für sich entdeckt. Ja, in letzter Instanz eigentlich nur aus Marketinggründen. Denn mit der PPM-Anzahl haben sie damals einen Messwert in die Szene eingeführt, den gab es damals schon, aber das war eigentlich nur so ein Messwert, so ein Parameter für Melzereien und Destillerien, nicht aber für den Endkunden, für den ist der völlig irrelevant. Denn mit dem PPM-Wert, und PPM steht für Parts per Million, also wie viele Rauchmoleküle kommen auf 1 Million anderer Teilchen, also mit dem PPM-Wert war einfach die Konzentration an rauchigen Molekülen am Malz gemeint. Und damit wurde er auch gemessen und angegeben. Und je torfiger die Destillerie ihr Malz haben wollte, desto höher gab sie dann an die Melzerei den PPM-Wert an. Aber ich kann nur den Tipp geben, lass dich von diesem Wert nicht blenden, wenn er auf der Flasche steht oder mit ihm für einen Whisky geworben wird. Also auch dann nicht, wenn die Destillerie vom rauchigsten Whisky aller Zeiten spricht. Also es mag sein, dass diese Superlative auf das Malz zutrifft. Definitiv, aber nicht auf den Whisky. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, die Konzentration an rauchigen Molekülen, die im Whisky landen, ist immer kleiner als die, die auf dem Malz war. Also ist jetzt zum Beispiel am Malz bei 35 bis 40 ppm. Dann landen im New Make dann noch ca. 16 bis 18 ppm. Und durch die anschließende Fasslagerung reduziert sich der Gehalt mit jedem Jahr immer weiter und immer weiter. Und der zweite Punkt ist, der ppm-Gehalt sagt wirklich gar nichts darüber aus, ob deine Sinneszellen diese rauchige Superlative auch erkennen. Entscheidend ist daher nicht, was auf der Flasche steht, sondern ob dir der Whisky schmeckt. Denn ja, dann ist es auch wirklich völlig egal, wie viele Moleküle er von dieser oder jener Sorte hat. Denn letzten Endes hat er seine Aufgabe ja erfüllt. Er hat dir ein paar tolle Genussmomente gebracht. Und wie am Anfang dieser Episode schon erwähnt, einer dieser rauchigen Whiskys ist der Culhoman Scenic. Und wie gesagt, den verlosen wir nun in dieser Episode. Und du brauchst eigentlich auch nur zwei Dinge, um daran teilzunehmen. Volljährig musst du sein, also mindestens 18 Jahre. Und wir benötigen eine E-Mail von dir. Also in der teilst du uns dann einfach mit oder gibst uns Rückmeldung, ein bisschen Feedback. Was gefällt dir am Alpha Spirits Whisky Podcast? Was gefällt dir weniger? Was können wir besser machen? Und mit dieser kurzen E-Mail nimmst du dann automatisch an der Verlosung teil. Den Gewinner ziehen wir am 12. Mai. Also einfach eine Mail an info@alphaspirits.com oder wenn du E-Mails nicht so magst, kannst du auch gerne einfach das Kontaktformular auf alphaspirits.com nutzen. Viele Grüße und bis nächste Woche. Vielen Dank.